Herr Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass es gut tut, dir zur Ehre zu singen und dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du den Hans-Peter inspirierst, dass du deinen Geist durch ihn sprechen lässt und dass du uns zu super Zuhörern machst, wo es nicht ins eine Ohr reingeht und ins andere Ohr aus dem anderen Ohr wieder raus, sondern dass deine Worte, die zu uns gesprochen werden, sich auch tief in unserem Herz verankern und was zu tun haben mit uns, mach du unsere Herzen auf, unsere Ohren auf und spricht uns an und hilft uns, das auch zu behalten. Amen.
So, guten Morgen mit alle zusammen. Jetzt haben wir den Vormittag. Zweimal so eine halbe Stunde. Zwischendrin haben wir ein bisschen Zeit zum Reflektieren in Gruppen oder alleine. Und ich mache heute etwas, was ich ganz selten mache, nämlich ich habe heute kein richtiges Manuskript. Ich habe normalerweise immer ein genaues Manuskript. Das ist deshalb so, weil... Bitte? Achso, nein, hat nicht mehr gegolten. Weil ich habe angefangen, in Englisch zu predigen und mein Englisch war damals nicht so gut. Und so habe ich angefangen, jedes Wort, das ich predige, aufzuschreiben. Sonst hätte ich es Englisch nicht machen können. Das habe ich dann so weitergeführt, das mache ich bis heute. Oft brauche ich das Manuskript dann gar nicht, weil ich ja jedes Wort schon aufgeschrieben habe, dann weiß man, was man sagt. Aber die Vorbereitungsgruppe hat sich große Mühe gegeben und mir ziemlich genau gesagt, was ich sagen soll. Und ich will da, soweit ich es kann, treu sein dem Auftrag und ziemlich das abdecken, was von mir erwartet wird. Bevor ich das tue, habe ich eine Frage an euch. Bist du heute wach? Wach in dem Sinne, wisst ihr, was einen wachen Menschen ausmacht? Ein wacher Mensch nimmt seine Umgebung wahr. Ein Mensch, der nicht wach ist, der nimmt seine Umgebung nicht wahr. Ein englischer Soziologe hat einmal gesagt, über die Europäer hat er gesagt, sie haben ihre Augen nach innen gedreht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben unsere Augen nach innen gedreht. Man wird in der Früh schon munter und fragt, wie geht's mir heute? Tut mir was weh? Geht's mir gut? Ist mir schlecht? Bin ich gesund? Und so geht's weiter. Schmeckt mir das Frühstück? Sind die richtigen? Neu? Ich schaue immer nach innen. Und der Psalmist sagt uns im Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Etwas, das ich immer wieder lernen will, ist, meine Augen nach außen zu drehen. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Lerne, dich daran zu erinnern, deine Augen aufzuheben. Nimm mal wahr, da gibt es noch andere um dich. Es gibt Blumen, es gibt Bäume. Menschen zum Beispiel, die kämpfen mit Depressionen, mit Schwermütigkeit, ein Zeichen dieser Menschen ist, sie schauen nur noch nach innen. Das ist aber nicht die ganze Realität. Man muss die Realität wahrnehmen, nach außen schauen. Und wenn ich euch frage, das werde ich euch öfter fragen dieses Wochenende, bist du wach? Dann meine ich, nimmst du wahr, dass Gott gegenwärtig ist? In Apostelgeschichte 17, Vers 28 lesen wir, denn in ihm, in Christus, leben und weben und sind wir. Christus ist der, in dem wir leben und weben und sind. Das heißt, er ist gerade jetzt da. Nimmst du das wahr? Bist du wach? Oder denkst du dir, ich bin sowieso alleine, armes Schwein? Wach sein, die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Das ist, worum es geht. Einmal sagt Jesaja und später greift es Jesus auf, ihr hört, aber ihr nehmt nichts wahr. Und wir können unheimlich viel dieses Wochenende hören, aber wie viel nehmen wir wahr? Und das ist, bist du wach? Erkennst du die Realität? dass Christus gegenwärtig ist in deinem Leben. Für heute Morgen ist mein Thema so ungefähr, was ist der Mensch überhaupt? Was ist der Mensch? Und ich will mich dabei beschränken auf das biblische Menschenbild. Man könnte auch andere Menschenbilder heranziehen als Vergleich. Die atheistische Evolutionstheorie, der Mensch ist halt Mutation, Selektion und so weiter. Aber das ist nicht das Thema. Auch nicht Humanismus, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, oder Existenzialismus, wo man schaut, wie verhält sich der Mensch. Und wenn er sich so verhält, dann ist er das. Na, wir machen es andersrum. Wir schauen, was ist das Wesen des Menschen, denn aus seinem Wesen resultiert sein Verhalten. Existenzialismus sagt es andersrum. So wie der Mensch sich verhält, das ist dann sein Wesen. Die Bibel sagt das Gegenteil. Studiere zuerst das Wesen und dann verhältst du dich dementsprechend. Alles beginnt mit Gott. Im Humanismus beginnt man mit dem Menschen. Der Mensch ist im Mittelpunkt, schauen wir uns den Menschen an und dann schließen wir daraus, wie der Mensch ist. Mir gefällt so der erste Vers in der Bibel. Genesis 1,1: Im Anfang schuf Gott. Im Anfang schuf Gott. Keine Erklärung. Gott sagt nicht, entschuldige, ich bin auch hier, ich will Sie erklären, warum. Nein, Gott sagt, am Anfang schuf Gott. Ich bin einfach. Das heißt, wir beginnen bei Gott und versuchen von Gott her dann den Menschen zu erklären. Nicht umgekehrt. Wir sagen nicht, ja, wir sind halt Menschen und irgendwie haben wir eine Sehnsucht nach Gott, also müssen wir jetzt schauen, vielleicht gibt es einen Gott auch noch. Nein, am Anfang schuf Gott. Gott war zuerst und von ihm wollen wir lernen, wer der Mensch ist. Und die Bibel sagt uns dann, ganz im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott den Menschen schuf in seinem Bilde zum Gegenüber von sich selbst. Der Mensch wurde geschaffen zum Gegenüber Gottes. Übrigens, der Mensch war immer Mensch. Gott hat den Menschen nicht als kleinen Gott geschaffen. Du warst immer nur Mensch und ich. Adam war nur ein Mensch. Er war nie Gott. Wenn in der Bibel steht, er ist zum Ebenbild geschaffen, heißt nicht, dass er ein kleiner Gott ist, sondern Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch und der bleibt Mensch. Aber als Mensch ist er geschaffen als Gegenüber von Gott, aber kein kleiner Gott. Wir sollten nur das, was Gott ist, reflektieren, aber als Menschen, nicht als kleine Götter. Und darum, wenn wir als Gegenüber Gottes geschaffen sind, in seinem Bilde, sagt es im 1. Mose, Kapitel 1, wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind, dann lasst uns mal schauen, wie ist Gott? Denn wir sind als Gegenüber in seinem Bilde geschaffen. Und darum müssen wir mit dem Wesen beginnen. Zum Beispiel, warum sagen wir als Christen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht neidisch sein. Hat einen ganz einfachen Grund. Wir sollen nicht nur nicht morden, weil in der Bibel steht, du sollst nicht töten oder morden. Wisst ihr, warum wir nicht morden sollen? Also einen ganz einfachen Grund. Weil Gott kein Mörder ist. Und wir sind seinem Ebenbild geschaffen. Warum stehlen wir nicht? Oder warum sollten wir nicht stehlen? Nicht, weil die Bibel sagt, es ist nicht nett, sondern weil Gott kein Dieb ist. Das ist sein Wesen. Und wenn wir ihm gegenüber in seinem Bild geschaffen sind, warum stehlen wir dann nicht? Weil das Wesen Gottes nicht so ist. Warum lügen? Sollten wir nicht lügen? Ganz einfach, weil Gott die Wahrheit ist. Wenn wir erkennen, wie Gott ist, dann wissen wir, wie der Mensch sein soll. Warum sollten wir nicht neidisch sein? Nicht, weil sich das nicht gehört, sondern weil Gott immer großzügig ist. Das heißt, man muss immer mit dem Wesen beginnen und dann schließe ich auf das Verhalten eines Menschen. Nun, wenn es so ist, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind und wir uns selbst erst dann erkennen, wenn wir wissen, wie das Wesen Gottes ist, müssen wir mal bei Gott beginnen. Und da ist etwas, das einzigartig ist im Gott, der sich in Christus in der Bibel offenbart, nämlich, dass der Gott, an den wir glauben, ein absolut persönliches Wesen ist und ein absolutes Beziehungswesen. Unser Gott ist ein persönlicher Gott und ein Beziehungsgott. Bitte nehmt das nicht als selbstverständlich, denn das gibt es in keiner anderen Religion. Im Hinduismus findest du nie einen persönlichen Gott, gibt's nicht. Allah redet niemals von einer persönlichen, liebenden, beziehungsmäßigen Art und Weise des Umgangs. Nee. Im Buddhismus ist eigentlich eine Philosophie, wirst du nie von einem liebenden, persönlichen Gott hören. Nehmt das bitte nicht als selbstverständlich. Das ist das Einzigartige an Jesus Christus und an dem Gott, der sich in ihm offenbart hat, im dreieinigen Gott. Und darum, weil Gott ein persönliches Wesen ist und ein Beziehungswesen, darum muss Gott eine Dreieinigkeit sein. Die Dreieinigkeit gibt ja viel Anlass zu Debatte, zu Kopfzerbrechen und so weiter, zum Bücherschreiben. Aber ich möchte jetzt gar nicht eingehen auf da gibt es viel drüber zu sagen. Ich möchte nur so viel sagen, Gott muss dreieinig sein. Wenn Gott kein dreieiniger Gott wäre, dann wäre er bankrott. Ist wichtig zu verstehen. Ich erkläre das oft so, und zwar, wir glauben in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Stimmt ihr da überein? Ich nehme an, die Bibel sagt es zumindest zweimal im Johannesbrief, Gott ist Liebe. Und die Liebe wird auch beschrieben in so vielen anderen Teilen der Bibel. Darüber braucht man eigentlich kaum diskutieren. Wenn man die Bibel ernst nimmt, muss man sagen, ja, Gott ist Liebe. Das Zweite, was wir auch glauben, ist, Gott ist in sich selbst vollkommen. Stimmst du überein, dass Gott in sich selbst vollkommen ist? Die Bibel lehrt auch das. Jetzt ist es so, wenn Gott Liebe ist und wenn Gott in sich selbst vollkommen ist, dann muss er dreieinig sein. Warum? Weil ein Gott, der eine Monade wäre, ein Alleinstehender, ein einzelner Gott, dieser Gott könnte nicht Liebe praktizieren. Ich will es vereinfachen, wenn ich als Mann oder du als Mädchen dastehst und sagst, ich bin so verliebt. Was ist die offensichtliche Frage? Ja, in wen? Sagst du, keine Ahnung, aber ich bin einfach so verliebt. Das gibt's nicht. Denn um Liebe auszuleben, um Liebe zu praktizieren, braucht es drei Dinge. Es braucht einen Liebhaber, es braucht eine Geliebte und es braucht den verbindenden Geist der Liebe. Denn seht ihr, zwei Menschen, auch wenn sie heterosexuell sind und ein Männchen und ein Weibchen in einem Raum sind, heißt noch nicht, dass die zwei sich lieben. Die können sich hassen. Du brauchst einen Liebhaber, eine Geliebte und einen verbindenden Geist der Liebe. Die drei Dinge sind Voraussetzung, damit Liebe praktiziert werden kann. Warum muss Gott dreieinig sein, wenn er Liebe ist und vollkommen ist? Weil er Liebe und vollkommen ist. Er muss, seht ihr, es ist so, vielleicht hast du Freunde, die Moslems sind. Ich hoffe, du hast welche, die Moslems sind, die an Allah glauben. Dann kannst du deinen Freund einmal fragen, ist Allah in sich selbst vollkommen? Er wird sagen, selbstverständlich ist Allah vollkommen. Du kannst ihn fragen, ist Allah Barmherzigkeit, ist er Liebe? Wird er sagen, ja. Dann kannst du ihn fragen, wen hat Allah geliebt, bevor er den Menschen schuf? Und hier kann er dir keine Antwort geben. Denn Allah ist eine Monade, ein einziger Gott, alleine. Und wenn er dann sagt, ja, darum musste er den Menschen schaffen, um lieben zu können, dann hast du ein anderes Problem, dann ist er nicht vollkommen in sich selbst. Wenn Gott in sich selbst vollkommen ist, dann und wenn er Liebe ist, dann muss er in sich selbst lieben können. Und genau dieses Zeugnis haben wir über den Gott, der sich in der Bibel offenbart, in Christus, nämlich, dass der Vater den Sohn seit jeher geliebt hat und der Sohn den Vater geliebt hat durch den Heiligen Geist, den Geist der Liebe. Das heißt, Gott musste keinen Menschen schaffen, um lieben zu können. Gott hat immer geliebt. Und Gott ist nicht Liebe wegen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Deswegen ist Gott nicht Liebe. Gott ist Liebe wegen Johannes 17, Vers 26, wo Jesus sagt, mein Vater hat mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Gott hat immer geliebt. Der Vater hat seinen Sohn geliebt, der Sohn den Vater. Das heißt, Gott in sich selbst ist ein Beziehungswesen und ein persönliches Wesen. Und darum übrigens, weil Gott das ist, offenbart Gott sich in der Bibel sehr oft durch Beziehungsnamen. Wir lernen in der Bibel, da brauchen wir gar keine Stellen aufschlagen, Gott offenbart sich uns gegenüber als Vater, der himmlische Vater. Ein Vater, das ist ein Beziehungswesen. So offenbart Gott sich. Zweitens lernen wir auch, Gott tröstet uns wie eine Mutter. Kannst nachlesen in Jesaja 49, 15, Jesaja 66, Vers 13. Er tröstet wie eine Mutter. Drittens, Jesus offenbart sich uns als unser Bräutigam. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Beziehung zwischen Bräutigam und Braut. Jesus sagt einmal im Hebräer 2, 11 und 12, ihr seid meine Brüder. Das ist eine Beziehung, einen Bruder, eine Schwester. Brüderliche Beziehung. Im Johannes 15 sagt Jesus einmal, ihr seid meine Freunde. Das sind alles Beziehungsnamen, um zu beschreiben, dass Gott Beziehung will. Dazu sind wir geschaffen. Und übrigens, all diese Beziehungsbegriffe, die wir haben, dienen nur dazu, um zu erkennen, wir sind Beziehungswesen. Gott, bitte merkt euch das, wenn du das nicht schon weißt, Gott ist nicht geschlechtlich. Gott ist kein Mann und auch keine Frau. Gott ist Geist. Und er ist nicht weiblich und nicht männlich. Aber Gott als Geist offenbart sich uns als Vater, als tröstende Mutter, als leidenschaftlicher Verlobter, als hingegebener Freund und als treuer Bruder. Und ist dir aufgefallen, du kannst nicht gleichzeitig Vater und Bräutigam sein. Ist dir das bewusst? Du kannst auch nicht gleichzeitig Mutter und Bruder sein. Das geht auch nicht. Warum gebraucht Gott all diese Namen? Nur um zu zeigen, er ist Beziehung und er will mit uns in Beziehung stehen. Das ist der ganze Punkt. Wenn man das verstanden hat, und das ist wesentlich, das ist grundlegend zum Verständnis des Evangeliums, dann beginnt man zu verstehen, wer der Mensch ist. Übrigens, die Dreieinigkeit Gottes, dass Gott dreieinig ist, das ist nicht nur so nebenbei in der Bibel, wie es manchmal gedacht ist, das ist bereits am Anfang verankert. Wenn du eine Bibel hast, darfst du gerne aufschlagen. 1. Mose 1, Verse 26, Verse, die wir kennen. Und Gott sprach, das ist 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Ja, wer ist uns? Wer ist unser Bild? Wenn Gott einer wäre, würde er geschrieben haben, ich mache Menschen nach meinem Bild. Aber wir lesen, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Wir lesen weiter, zum Beispiel im 1. Mose Kapitel 11 und Vers 7. Das war der Turmbau zu Babel, kannst du auch unterstreichen. Als Gott herunterkam und die Sprachen verwirrte von den Menschen, wo er dann sagt, 1. Mose 11, 7, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. Uns. Wer ist schon wieder uns? Wer fährt jetzt wieder hinab? Nicht ich fahre hinab, sondern wir. Und jetzt für die Theologen unter euch, es kommt ja darauf an, wir sind alle verschieden gestrickt. Manche haben ein theologisches Denken, manche ein philosophisches. Manche sagen, wenn es in der Bibel steht, dann ist es ja so, auch gut. Aber zum Beispiel die Juden wird oft gesagt, dass die Juden, die Israeliten, die gläubigen Israeliten, an einen Gott glauben. Wer war von euch schon in Jerusalem? Kann ich mal sehen? Einige von euch, dann wart ihr wahrscheinlich bei der Klagemauer. Und da habt's gesehen, da tragen viele der Rabbiner, der gläubigen Juden, entweder so ein Lederband mit so einer kleinen Schachtel oder ein Stirnband, ein Lederband mit einer kleinen Schachtel. Und da ist ein kleiner Vers drinnen, eine Rolle. Und auf dieser Rolle, da stehen verschiedene Dinge, aber ein Vers steht immer drauf, nämlich 5. Mose 6 und Vers 4. Schlagt's mal auf. 5. Mose 6 und Vers 4. Darauf gründen sie auch unter anderem, dass Gott ein einziger ist. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist dieses Schma Israel Adonai Elokinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist euer Gott, der Herr allein. Und dieses Wort allein, sagen sie, zeigt, dass es ein Gott ist. Er ist allein. Aber es ist faszinierend. Nämlich, dieses hebräische Wort für allein ist das hebräische Wort Echad. Und dieses Wort wird verwendet an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Ich zeige euch eine, da gibt es viele, aber nur damit ihr versteht. Eine ist zum Beispiel im 1. Mose 2, 24, schlag es mal auf, dasselbe Wort. Das ist so, für Theologen, die theologisch denken, ist es extrem spannend. 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Dieses Wort ein Fleisch ist das Wort Echad. Genau dasselbe. Es wird auch noch anders verwendet, wo zwei zusammengenommen eins werden oder mehrere zusammen werden eins. So wird dieses Wort verwendet. Dieses Wort Echad wird verwendet, zwei werden eins, mehr werden eins. Das heißt, eigentlich ist dieses Wort, heißt eher vereint. Gott vereint. Es gibt nämlich ein perfektes hebräisches Wort, wenn du beschreiben willst, dass jemand nur ein einziger, ein Einzelner ist. Und das lesen wir zum Beispiel, schlagt es noch auf, 1. Mose 22, 2. Das ist das Wort Yachid, nicht Echad, sondern Yachid. 1. Mose 22, das ist nur ein kleiner Ausflug, aber ich liebe so Sachen. Da steht im 1. Mose 22, 2 und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Das ist ein anderes Wort, das ist das Wort Yachid. Und hätte Gott sagen wollen, ich bin nur ein Einzelner, ein Einziger, hätte er dieses Wort verwendet und nicht Echad. Also, nur zu sagen, die Dreieinigkeit, dass Gott ein vereinter Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lernen wir nicht erst aus dem Neuen Testament, sondern ist bereits im Alten Testament verankert. Nachdem wir jetzt diesen Ausflug gemacht haben, wer ist Gott, entdecken wir, wer ist nun der Mensch? Wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und Gott ein persönliches Wesen ist und ein Beziehungswesen ist, jetzt wissen wir, wer der Mensch ist. Nämlich, wir sind ein persönliches Wesen und wir sind ein Beziehungswesen. Und übrigens, je älter du wirst, desto klarer wird dir das. Der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Das einzige, Freunde, was übrig bleibt in deinem Leben, sind deine Beziehungen. Sieh dir, erfolgreich zu sein, kann durchaus mal spannend sein, überhaupt keine Frage. Aber es wird dir letztlich nicht das Leben geben können. Mal Geld zu verdienen, schöne Sache, auch nichts einzuwenden. Aber du findest darin nicht den letzten Sinn, die letzte Erfüllung des Lebens. Es wird immer eine Leere bleiben. Das, was dich ausmacht, sind deine Beziehungen. Und darum möchte ich dir gleich jetzt am Anfang sagen, wenn du weise bist, dann lerne in Beziehungen zu investieren. Mehr als in alle anderen Dinge des Lebens. Denn Beziehung ist Leben. Hans-Joachim Eckstein, der ja die letzten paar Jahre da war, sagt oft diesen Satz, der Mensch hat nicht Beziehungen unter anderen Dingen im Leben, sondern der Mensch ist Beziehung. Das muss man in seiner Tiefe erstmal verstehen. Aber es wird klar, wenn ich verstehe, wer Gott ist. Gott ist Beziehung und Gott ist persönlich. Und das ist, was ich als Mensch bin. Und ich sage das immer so, es gibt zwei verschiedene Beziehungsebenen. Ich sage es, die vertikale Beziehung zu Gott und dann die horizontalen Beziehungen untereinander. Das sind die zwei Beziehungsebenen, die übrigens ein Kreuz ergeben, in denen wir stehen und leben. Und Leben an sich bedeutet Beziehung. Und wenn eine Beziehung endet, das nennt die Bibel den Tod. Das ist auch wichtig zu verstehen. Was bedeutet Tod? Tod bedeutet in der Bibel in erster Linie der Zerbruch einer Beziehung. Das ist der Tod. Warum? Weil Beziehung Leben bedeutet. Der Bruch einer Beziehung bedeutet dann den Tod. Darum schlag es noch auf, Genesis 2, Vers 17. Genesis 2, 1. Mose 2 und Vers 17. Lesen wir auch Vers 16 dazu. Genesis 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ist euch auch aufgefallen? Nachdem Adam und Eva gegessen haben von diesem Baum, sind sie nicht gestorben. Da lagen keine zwei Leichen unter dem Baum. Die haben fröhlich weitergelebt oder nicht so fröhlich, aber sie haben weitergelebt. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Warum hat Gott das gesagt? Denn an dem Tag, wo ihr von der Frucht esst, ist unsere Beziehung zerbrochen. Und der Zerbruch einer Beziehung ist biblisch gesehen der Tod. Das heißt, Leben hast du nur in Beziehungen. Das ist, was der Mensch ist. Was dich ausmacht, ist, wenn du sagst, ich bin das Kind von diesem Mann, von dieser Frau. Das ist meine Mutter, mein Vater. Das bin ich. Ich bin der Freund von diesem Menschen da drüben. Das ist mein Freund. Mit dem teile ich auch meine Gefühle, mein Leben. Ich bin Vater zu diesem kleinen Kind. Das ist meine Beziehung. Das ist, was du bist. Ein Beziehungswesen. Das Problem ist in unserer Gesellschaft, wir glauben immer, wir sind, was wir leisten. Das merkt man oft bei der Vorstellungsrunde. Am Dauernhof ist ja ähnlich wie hier, aber wir sind ein bisschen kleiner, wir können nur 85 Gäste nehmen. Da geht sich's gerade noch aus, so von der Größe, dass jeder sich kurz vorstellt. Und da stellen sich die Leute vor, ja, ich bin so und so aus Hamburg und ich bin ein Sekretär. Okay, gut, der Nächste steht auf, ja, ich bin aus Bremen und ich bin Busfahrer. Okay, schön, dass du da bist. Ja, und ich bin aus Stuttgart. Und ich bin Doktor der Medizin. Ah, ja. Versteht ihr, was ich meine? Da ist jemand beruflich irgendwas, was irgendwie anerkannter ist oder was irgendwie studierter erscheint oder mehr Einkommen bringt oder mehr Prestige. Und da werten wir dann Menschen. Und dementsprechend verhalten wir uns gegenüber diesen Menschen, dem mit ein bisschen mehr Respekt, dem mit ein bisschen weniger. Nur, das ist völlig falsch. Das ist nicht das biblische Menschenbild. Das ist das Menschenbild unserer Gesellschaft, aber nicht das von der Bibel. Und darum ist es so wesentlich, uns auf die Wahrheit, und wir glauben, Gott ist Wahrheit, zu besinnen, dass wir entdecken, wer ich bin und dass ich entdecke, wer der andere ist. Ein Satz von Johannes, das war einer der Jünger von Jesu, der schreibt so schön, er bezeichnet sich selbst als der Jünger, den Gott lieb hat. Das finde ich super. Johannes hat nicht gesagt, du, ich bin einer der Jünger, die immer im engeren Kreis mit Jesus waren. Wir waren oft zu dritt, zu viert mit ihm, weil wir waren besonders. Nein. Er sagt nur, weißt du, willst du wissen, wer ich bin? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Das ist das Größte, was du sagen kannst. Das gibt dir Sicherheit. Das gibt dir Wert. Seht ihr, es ist so, mit der Leistung, wenn du versuchst, etwas zu sein durch Leistung, musst du immer Leistung bringen. Und wenn du sie nicht mehr bringst, dann wirst du zum Fußvolk. Das ist der Druck. Wenn ich aber verstanden habe, ich bin nicht wertvoll, weil ich etwas leiste, sondern, wie Johannes sagt, weil Jesus mich liebt, ich bin der, den er lieb hat, darum bin ich wertvoll. Dann bist du endlich frei. Du musst nicht dauernd rumlaufen, um was zu beweisen, sondern du kannst entspannt sein und sagen, ich bin wertvoll. Und das ist der Mensch nach dem biblischen Bild. Und ich weiß nicht, was haben wir jetzt als nächstes? Was ist das für Auszeit jetzt? Sagst du das an? Und bevor wir jetzt diese Zeit haben, möchte ich euch einfach ermutigen, frage dich in der Zeit, bin ich wach? Und atme tief ein, das hilft oft, und erkenne, so wie ich jetzt einatme, so ist Gott gegenwärtig. Bist du wach? Hebe deine Augen auf. Dreh sie nicht nach innen, dreh sie nach außen. Erkenne die Realität, in der du lebst. Nicht nur dein beschränktes Ich, wenn du nach innen schaust. Und erkenne dich als der, den Jesus lieb hat. Denn das ist, was der Mensch ist. Beziehungswesen zu Gott, geschaffen, um Gott zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir so, dafür, dass du ein persönlicher Gott bist, keine Kraft oder keine Weisheit oder keine Größe irgendwo im Universum, sondern du bist ein persönlicher Gott und das hast du bewiesen, indem du Mensch geworden bist. Ganz persönlich dich in unser Menschsein eingelebt hast. Du verstehst, wo wir sind, wo wir stehen, in unseren Freuden und unseren Tränen. Und Herr, ich danke dir so, dass du ein Beziehungswesen bist. Bereits in dir selbst in Beziehung lebst, als der dreieinige Gott, wo der Vater den Sohn immer geliebt hat und umgekehrt. Und Herr, so dürfen wir in Beziehung zu dir stehen. Und darum bitte ich, dass wir erkennen, dass du in jedem Moment da bist und mit uns in Beziehung treten möchtest. Ich bitte, dass wir das entdecken, dieses Geheimnis deiner Gegenwart. Herr, so segne uns die Zeit alleine. Lass uns ehrlich sein. Wir möchten ehrlich sein vor dir. Im Wissen, dass du uns willst und erwartest und dich über uns freust. Amen.